Herzlichen Dank. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Das Thema ist begrenzt und das Unterthema ist natürlich Leadership. Und letzte Woche hatten wir eine interessante Kleingruppe und einer der Teilnehmer hat gefragt, warum soll man in den Gottesdienst gehen? Gehe ich da einfach hin, um zuzuhören, nach Hause zu gehen und zu sagen, es war ein guter Gottesdienst oder er war nicht so gut? Oder weil es Mittagessen gibt? Oder weil mir die Musik gefällt? Warum gehe ich in den Gottesdienst? Die Frage stelle ich dir. Für mich macht ein Gottesdienst und eine Predigt nur dann Sinn, wenn sie uns in unserem Herzen und in unserer Haltung verändert. Wenn ich reingehe und wieder raus und nicht verstanden habe, was Gottes Wort zu mir sagen möchte, ich nichts davon mitnehme, was mir meinen Alltag, meine Haltung, meine Attitude verändert, dann mache ich etwas falsch. Und ich habe dazu einen Text gefunden aus Jakobus 1. Das steht, jeder, der das Wort nur hört und nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Das mache ich übrigens jeden Morgen beim Rasieren. Er schaut sich an, läuft davon und hat schon vergessen, wie er aussah. Das heißt, wenn wir in die Predigt kommen und nur zuhören und es finden, ja, es war interessant, es war spannend, nach Hause gehen und es ändert nichts, dann hat die Predigt ihren Sinn nicht erfüllt. Im 2. Timotheus 3 steht Folgendes. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben, ja, das wissen wir, und von ihm erfüllt, ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie Gott es gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, all seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Also den Vers, den muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, oder diese beiden, oder? Da ist so viel Wahrheit drin, so viel Tiefgreifendes. Und wenn eine Predigt nicht mehr belehrend ist, was ist sie dann? Wenn wir das Wort Gottes lesen und es nicht mehr zu uns spricht, warum lesen wir es denn? Um irgendeinem Gebot gerecht zu werden, um irgendetwas zu machen? Das einfach vorneweg. Wir haben von Elsbeth vor 2 Wochen, 3 Wochen die Predigt gehört über den Mose und den Jethro. Und für mich ist es ein wunderbares Beispiel, wie Gott durch Menschen zu Menschen spricht. Und wie Gott, es Gottes Wille ist, dass sie perfekt werden und berufen in ihrem Dienst, dass sie den Weg gehen können, der Gott für sie vorbereitet hat. Mose änderte das System seiner Leiterschaft aufgrund der Anweisung, die Jethro von Gott empfangen hat. Mose fing an, feige Männer einzusetzen, welche einen ganz großen Teil der Aufgabe, die er bis jetzt ganz alleine getragen hat, übernommen haben. Und er wurde freigesetzt zu dem Dienst, zu dem Gott ihn wirklich und ganz speziell berufen hat. Da sagte sein Schwiegervater, du machst das nicht besonders gut. Oh, da wäre ich sehr enttäuscht, wenn mein Schwiegervater das zu mir sagen würde, oder? Zum Glück ist er schon beim Herrn, kann es nicht mehr sagen. Es ist viel zu viel für dich und auch die Leute, die vor dir stehen. Die Aufgabe ist zu schwer. Du kannst sie nicht allein bewältigen. Und hier sehen wir die Begrenzung. Wir sind begrenzt. Wir können alle Aufgaben nicht allein bewältigen. Höre auf mein Rat und Gott möge mit dir sein. Du sollst das Volk vor Gott vertreten und ihre Anliegen vor ihn bringen. Das ist die Kernaufgabe. Du sollst das Volk vor Gott vertreten. Ich denke, das ist auch heute unsere Aufgabe. Das Volk, das in der Irre ist, vor Gott zu vertreten und für es einzustehen und ihre Anliegen vor ihn bringen. Und dann die Aufgabe, die Mose dann hat, wenn er auf Gott gehört hat: Erkläre ihnen die Vorschriften und Weisungen Gottes und zeige ihnen, was sie tun und lassen sollen. Genial. Das ist Leiterschaft. Ich möchte heute im Thema Begrenzung den Aspekt der Leitung oder man könnte auch sagen der Führung zu dem Thema einige Überlegungen, Gedanken mit euch teilen. Was ist überhaupt ein Leiter? Was bedeutet es, eine Führungskraft zu sein? Welche Verantwortung kommt auf eins zu? Und die dritte Frage ist, was macht einen guten Leiter aus? Und ich versuche euch oder mit euch einfach durch diese Punkte hindurchzugehen. Wer ist ein Leiter? Eigentlich ist jeder erwachsene Mensch, sogar Jugendliche und auch Kinder, können Leiter sein, können die Berufung haben, Leiter zu sein. Wenn ihr in eine Familie hineinschaut, werden wir nachher noch machen, werden wir sehen, dass das so eine Art Hierarchie beginnt zu laufen und dass das in einer ganz besonderen Art eben auch dazu dient, dass wir in unsere Berufung hineinwachsen. Die kleine Salome, die wird vielleicht einmal Mutter und die übt das jetzt mit ihrem kleinen Bruder. Und so ist es in all unseren Familien hoffentlich, dass wir als Eltern unsere Kinder dahin leiten, sie begleiten, ihnen die Möglichkeit geben, Fortschritte zu machen. Das sind die Leiterschaft, die von ihnen dann verlangt wird, vielleicht auch im Beruf, dass sie da vorwärts machen. Was bedeutet es, eine Führungskraft zu sein? Das ist eine schwierige Frage. Wir sehen das auch in der Familie, wir sehen das aber auch in vielen Firmen. Oft meint man, eine Führungskraft steht vorne und befiehlt. Es funktioniert manchmal, meistens aber nicht so gut. Eine gute Führungskraft ist eine Führungskraft, die sich denen, die er führen soll, annimmt, der ihnen erklärt, um was es geht, der ihnen hilft, ein Formular auszufüllen oder eine Arbeit zu machen und der ihnen beisteht und der auch die Schwächen, die diese Menschen mitbringen, nicht einfach sagt, du bist ein Trottel, sondern ihnen hilft, darin stark zu werden. Eine Führungskraft zu sein, eine gute Führungskraft zu sein, bedeutet, ein vorbildliches Leben zu führen, auch offen zu sein für private Anliegen, selber transparent zu sein. Ein Christ, der seiner Familie gut vorstehen möchte, der liebt Gott, der liebt seine Familie, der liebt seine Mitmenschen und seine Nächsten. Und vor allem liebt er sich selber, wenn er es richtig macht, weil er sich eben selber begrenzt auf die Dinge, die er von Gott als Aufgabe bekommen hat. Er ist großzügig und bescheiden. Er übernimmt Verantwortungen und erfüllt seine Pflichten. Und das Resultat davon ist, dass so ein Mensch Freude hat am Leben, weil es Freude macht, mit anderen unterwegs zu sein. Weil es Spaß macht, sich um die Kinder zu kümmern. Das merke ich als Großvater ganz besonders. Ich hoffe, ihr seht das ab und zu, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin. Und ich kann euch eins sagen, es ist kein Stress. Es ist keine besondere Leistung. Es ist das, was Gott in uns hineingeschenkt hat. Und das gilt eben auch für deine Familie und für die Aufgabe, die du hast. Gott möchte nicht, dass du Stress hast als Vater. Das gibt es vielleicht manchmal. Aber eigentlich möchte Gott dir zeigen, dass es Sinn macht, Leiterschaft in deiner Familie zu leben. Ich habe mir da noch einen Vers aufgeschrieben, den möchte ich euch auch noch zeigen, Matthäus 11, 29, wo Jesus sagt zu all seinen Jüngern, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und eine modernere Übersetzung sagt, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Und ich bin überzeugt, dass das ein Geheimnis ist, das die Bibel uns lehren möchte. Dass unser Leben nicht gefüllt ist von Dramen und von schwierigen Situationen und so, sondern dass wir, wenn wir in einer richtigen Haltung Gott gegenüberstehen, dass es eben eine gewisse Leichtigkeit hat. Nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber eine gewisse Leichtigkeit. Ich möchte euch das am Beispiel einer Familie aufzeigen. Und ich überzeichne das bewusst ein wenig, aber ihr versteht dann am besten, was ich meine. Eine Hausfrau und Mutter steht täglich in der Herausforderung, als Leiterin eines ganz großen, schwierigen Betriebes zu wirken. Weil sie kann sich die Mitarbeiter nicht aussuchen. Den ersten vielleicht, den Ehemann, den hat sie sich vielleicht ausgesucht. Aber das ist ja auch so wie eine Wundertüte, oder? Man weiß nicht, was man bekommt. Aber ihr versteht, was ich meine. Was gehört zu dieser Leiterschaft? Und ich habe mir bewusst jetzt einige Dinge aufgezählt, die eine normale Hausfrau und Mutter denkt, dass sie das machen muss. Die Kinder am Morgen aus dem Bett holen, Frühstück machen, die Kinder anziehen, zur Schule zu schicken, den Ehemann vor dem Weg zur Arbeit noch zu küssen, die Wohnung aufzuräumen, einzukaufen, die Kleider zu waschen, zu bügeln, die Kinder von der Schule abholen, bei den Hausaufgaben helfen, Abendessen kochen, den Ehemann empfangen, die Kinder ins Bett bringen, alles für den nächsten Morgen vorbereiten und die Rechnung bezahlen und dann im Bett noch eine attraktive Partnerin zu sein. Das ist eine enorme Leistung und beinhaltet, wenn es gelingen sollte, dann eine ausgezeichnete Fähigkeit zur Leitung. Aber ist das das, was Gott sich gedacht hat damals, als er Adam und Eva ins Paradies setzte? Ich glaube, dass viele Frauen, Hausfrauen und auch dass viele Männer das, was sich aufgezählt haben, wirklich glauben. Aber ich glaube, dass sie sich auch irren in diesem Glauben. Denn ein Ehemann gehört dazu. Muss mit eingezogen werden. Der Ehemann muss nicht alles selber machen. Und da kommt es eben auf die Partnerschaft an. Miteinander unterwegs zu sein. Einander, wie wir in Equipa sagen, committed zu sein. Miteinander unterwegs zu sein. Einander Gutes zu tun. Rechten und Pflichten müssen Hand in Hand gehen. Wer Rechte einfordert, sollte auch die Pflichten erfüllen. Und jetzt ein Wort an die Ehemänner. Siehst du den Müllsack am Eingang oder am Ausgang? Der ist eine stille Aufforderung. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe diesen Müllsack während Jahren nicht gesehen. Er war für mich nicht da. Beziehungsweise ich habe ihn gesehen, aber ich habe die Aufforderung dahinter nicht verstanden. Und so ist es oft mit uns Männern, die sind halt etwas einfach gestrickt. Wir sehen manchmal gewisse Dinge nicht und darum ist es wichtig, darüber zu reden. Aber nicht in einem Schwall von Geschichten, sondern Man kann das auch auf eine sympathische Art sagen. Und ich habe mir ein Bild oder einige Bilder vorbereitet für euch, weil mir die einfach wichtig geworden sind. Ich habe mir mal eine ganz normale Familie aufgezeichnet. Sie ist nicht ganz normal, weil es sind 5 Kinder, hat heute ja kaum noch jemand. Aber wir sehen Gott irgendwo auf der Seite, wir sehen einen Mann, eine Frau, wir sehen da 5 Kinder, die jedes ein Original ist, keines eine Kopie vom anderen, jedes ist anders und das ist einfach so. Und in der Regel ist es leider so, dass wir Befehle erteilen, dass wir miteinander schimpfen, dass wir einander Aufträge erteilen, dass wir miteinander streiten, die Kinder untereinander. Ich hätte gerne diesen Kindern den, wie soll ich sagen, das Lachen weggenommen, aber das war zu schwierig. Dann habe ich sie halt lachen lassen. Manchmal lachen sie auch, wenn die Eltern schimpfen, das kennt ihr vielleicht auch. Genau. Gott steht irgendwo auf der Seite, das Ehepaar hat miteinander kracht, die Kinder untereinander. Das ist Weihnachten. Manchmal, in manchen Familien leider zu oft. Jeder schimpft und alle spielen, alle gegen alle. Ich habe versucht, dasselbe Bild etwas anders darzustellen. So wie ich denke, dass eine Familie, die glücklich ist, funktionieren könnte. Toll ist, wenn Gott in der Mitte, im Zentrum und über allem steht. Und wenn die beiden Paare, da habe ich diese Anker hingezeichnet, verankert sind im Wort Gottes, ihrer Verpflichtung, in ihrer Wartung, aber auch in dem, was sie bereit sind, füreinander zu geben. Die Ehepartner sind verankert im Wort Gottes. Und die Beziehungen beruhen auf Dialogen, miteinander reden, mit Gott reden, mit den Kindern in Gespräch zu sein, die Beziehungen zu pflegen, gegenseitig im Dialog zu bleiben, Respekt zu haben und einander eben auch mit Rechten und Pflichten, ja, darin zu leben. Nun eine Bitte an die Männer und an die Frauen: Geht jetzt nicht nach Hause und sagt, der Matthias hat es heute meinem Ehepartner gesagt, wie es geht. Das wäre nicht die Absicht, sondern überlege dir sorgfältig, wie könntest du auf eine gute Weise das in deiner Familie umsetzen? Und das gilt übrigens nicht nur für Ehepartner, die kleine Kinder haben, es gilt auch für Großeltern. Und es gilt, wenn ihr selber nur noch in Anführungszeichen Kinder seid. Und ein dritter wichtiger Punkt, ich habe hier die Waage hingezeichnet. Gerechtigkeit wird es nie geben. Wenn ich immer schaue, wie viel der andere gibt und ich gebe genau gleich viel, dann sind wir immer im Abwägen und niemand getraut sich, oder jeder hat Angst, er müsse zu viel tun, zu viel investieren. Ich denke, dass es in der Bibel etwas ganz anderes gibt. Wir suchen das Beste für den Nächsten. Wir geben uns Mühe, wir hören darauf. Und wir geben einander Respekt und Dankbarkeit und wir sehen, was der andere Gutes für uns getan hat. Elsbeth hat gestern Großartiges für mich geleistet. Hopsla, das ist zu schnell. Jawohl, sie hat Großartiges für mich geleistet. Sie hat für mich einen ganz großen Druckauftrag erledigt und vorher noch Korrekturen gemacht in einem Dokument. Und sie hat das ganze Laub um unser Haus zusammengewischt nach diesem Sturm. Eigentlich wäre das mein Job gewesen. Aber sie hat mich frei gemacht. Und warum hat sie das gemacht? Um mich freizusetzen, dass ich selber auf den Flugplatz gehen konnte, nach Hausen, um dort die Teilnehmer des Gemeindewochenendes der Pfimi Bruck zu empfangen. Das ist eine lange Geschichte, ich mache es kurz. Ich habe denen Kaffee offeriert, sie konnten sich aufwärmen im Fliegerlokal drin und sie konnten da ihre Postenaufgaben noch erledigen. Und so konnte ich meine Gabe der Gastfreundschaft zur Entfaltung bringen. Und Elsbeth hat zu Hause etwas gemacht, was wahrscheinlich kaum jemand gesehen hat. Nun, in unserer Familie ist es so, dass wir gelernt haben, dass wir einander immer wieder freisetzen. Das heißt, dass ich Elsbeth freisetze, da wo sie ihre Gaben hat und ihre Aufgaben liegen, und dass sie mich freisetzt. Und da, wo das in einer Familie auf eine natürliche Weise geschieht, da geschieht etwas ganz Großes. Jeder ist berufen, Leiter zu werden, aber nicht alle am gleichen Ort. Jeder hat seine Aufgabe. Die einen machen das vielleicht in einem kleineren Rahmen, die anderen vielleicht in einem größeren. Wichtig ist, dass wir die Leiter, die über uns sind, respektieren und im Gebet mittragen, auch in der Gemeinde, aber auch in den Familien und auch am Arbeitsplatz. Und dass wir die Leiter, die unter uns sind, die sind ja auch schon Leiter, auch wenn sie noch Kinder sind, dass wir ihnen auf dem Weg helfen und ihnen gute Vorbilder sind, damit sie in ihre Verantwortung hineinwachsen können und wiederum andere nach sich ziehen, die wissen, wie es geht. Wenn wir heute in die Familien hineinschauen, sehen wir, dass das in der Regel gar nicht mehr funktioniert. Und da sollten wir einen Doppelpunkt machen und sagen, die Herausforderung nehmen wir an. Und darum lehre ich euch das auch, und weil es mir selber sehr wichtig geworden ist. Ich möchte mit euch noch eine biblische Person kurz anschauen. Man könnte eine beliebige andere nehmen, aber die Person, die gefällt mir ganz besonders gut, ist übrigens mein Freund in der Bibel. Und viele haben gesagt, als wir auf der Bibelschule waren, wurden wir mal, als wir auf der Bibelschule waren, wurden wir gefragt, welche Person aus dem Neuen Testament uns am meisten beeindruckt und welche wir am liebsten nachahmen würden. Und sehr viele haben gesagt, der Paulus. Ja, der Paulus, das war noch schwierig, oder? Ich habe mir einen anderen Menschen rausgesucht. Barnabas. Und ich möchte euch das Leben von Barnabas einfach in ein paar ganz kurzen Sätzen zeigen. Mit Barnabas war es so, dass er in allererster Linie ein Freund von Paulus wurde. Apostelgeschichte 9. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er, sich dort den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten Angst vor ihm. Das war kurz nach seiner Bekehrung und nach seiner Zeit in der Wüste. Aber sie hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er ein Jünger geworden war. Und in diese Situation kommt Barnabas. Da nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf seiner Reise den Herrn gesehen und wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Er schilderte auch, wie mutig Saulus in Damaskus im Namen von Jesus aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Jüngern in Jerusalem ein und aus. Und mit ihnen zusammen trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Der Anfang einer Freundschaft. Ein Mann, der sich für einen anderen Mann verbürgt und der es möglich gemacht hat, dass der Dienst des Paulus, den wir in der ganzen Apostelgeschichte dann noch lesen und in all den Briefen mitbekommen, was geschieht, ohne Barnabas wäre das nicht möglich gewesen. Von Barnabas lesen wir nicht viel. Wir lesen wieder von ihm an einer anderen Stelle aber. Einige Kapitel später. Der Herr stand ihnen zur Seite und eine große Zahl von Nichtjuden glaubte ihre Botschaft und bekehrten sich zum Herrn. Das war in Antiochia, also Damaskus heute. Und dann geht es weiter. Auch die Gemeinde in Jerusalem hörte davon. Deshalb schickten sie Barnabas los, der durch alle Orte bis nach Antiochia reisen sollte. Und jetzt kommt etwas, das begeistert mich. Ich denke, das ist genial. Der Barnabas, der war sehr glücklich, als er sah, was durch die Gnade Gottes entstanden war. Er machte allen Mut, dem Herrn mit ganzem Herzen treu zu bleiben. Denn er war ein vortrefflicher Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und festem Glauben. Und viele Menschen kamen damals zum Glauben an den Herrn. Ein geniales Zeugnis. Etwas, was mich begeistert, das sollte man von uns sagen können, oder? Denke ich. Das ist die Attitude, die wir brauchen. Die Lage, die uns bereit macht, auch im Reich Gottes eben andere Jünger werden zu lassen. Einige Kapitel später heißt es dann, Paulus und Barnabas blieben zunächst in Antiochia. Zusammen mit vielen anderen unterrichteten sie die Gläubigen in der Botschaft des Herrn und verkündeten das Evangelium der ganzen Stadt. Also die haben gepredigt da, unterrichteten, oder? Sie haben gelehrt. Sie haben die Leute angewiesen, wie das geht, wenn man mit Gott und mit Jesus leben will. Einige Zeit später sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und all die Städte besuchen, in denen wir das Wort des Herrn gepredigt haben. Wir wollen sehen, wie es den Geschwistern dort geht. Das ist übrigens der Beginn der zweiten Missionsreise für die Missionsreisen einigermaßen im Kopf haben. Sie haben ja die erste Reise gemeinsam gemacht, als sie berufen wurden. Damals, die Geschichte kennt ihr, die zweite, Beginn der zweiten Missionsreise. Und da passiert etwas. Doch Barnabas wollte Johannes Markus wieder mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, den mitzunehmen, der sie in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen hat. Da ist etwas Schlimmes offensichtlich geschehen. Etwas, das Paulus tief verletzt hat. Wahrscheinlich auch Barnabas. Aber Barnabas hat gesehen, dass sich in Johannes Markus etwas verändert hat. Und so kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung, dass beide sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und segelte nach Zypern. Paulus dagegen wählte Silas zum Begleiter. Und nachdem er sich von den Geschwistern der Gnade Gottes anbefohlen worden war, reiste er ab. Über diese Geschichte gibt es viele Auslegungen. Für mich entscheidend ist eigentlich nur, dass man unterschiedlicher Ansicht sein kann, gehört auch zur Leiterschaft, dass wenn es sich nicht möglich ist, dass man gemeinsam geht, dann muss man halt getrennte Wege gehen. Das ist kein Unglück. Diejenigen von euch, die die Bibel gut kennen und die Kirchengeschichte wissen, dass sich Paulus und Barnabas versöhnt haben, dass Paulus den Johannes Markus als wertvollen Mitarbeiter gesehen hat und ihn aufgefordert hat, nach Rom zu kommen, um ihm dort beizustehen. Viele Leute denken, Paulus ist der Mann. Ich denke, Barnabas war der Mann im Hintergrund. Aber der vor Gott auch ganz klar gestanden ist. Viele Leute sprechen von Paulus, wenige von Barnabas. Aber ich denke, es gibt viele Barnabasse auch in der heutigen Zeit, von denen man nicht viel spricht, die aber Entscheidendes bewirken im Reich Gottes. Und denen wir Respekt und Dankbarkeit entgegenbringen sollten. Wichtig ist, dass wir einander freisetzen für den Dienst, zu dem Gott uns berufen hat. Und Gott hatte für Paulus einen Dienst und Gott hatte für Barnabas einen Dienst. Gott hat für dich einen Dienst und für deine Frau einen Dienst und für deine Kinder einen Dienst. Und wichtig ist, dass du in diesem Uhrwerk mitmachst, bereit bist, deine Aufgabe zu erfüllen. Wichtig ist, dass wir einander freisetzen für den Dienst, den Gott für dich freigesetzt hat oder bestimmt hat. Und hier möchte ich einfach etwas sagen, das mich sehr traurig macht, dass viele Christen heute sagen, ich weiß nicht, für was Gott, wofür Gott mich bestimmt hat. Ich habe keine Ahnung. Und sie leben einfach in den Tag hinein. Es könnte sein, dass du, ich sage mal in Anführungszeichen, nur Großmutter oder Großvater bist. Aber ich glaube auch, dass Gott viel, viel mehr eigentlich bereit hat, wenn du dich herausfordern lässt. Wenn du die Aufgabe der Leiterschaft wahrnimmst. Und so möchte ich einfach zusammenfassen. Ich möchte euch einladen, dass ihr Verantwortung übernehmt. Verantwortung übernehmt für das, was euch anvertraut ist, als ein treuer Verwalter Gottes. Zuerst sollst du Verantwortung übernehmen für dich selbst, vor Gott dem Vater, für deine Familien. Du bist gefordert, den Platz einzunehmen, den Gott für dich ausgedacht hat, der dir zugewiesen und bestimmt ist. Und dann denke ich, dass es wichtig ist, in deinem Beruf und in deiner Gemeinde Verantwortung zu übernehmen, den Platz einzunehmen, der Gott dir zugewiesen hat. Sei ein verantwortungsvoller Leiter, der sich einordnen kann und der anderen auf eine gute Art und Weise in der Leiterschaft fördert. Wir haben am Anfang der Predigt die Frage gestellt, wann ist eine Predigt eine gute Predigt? Oder für was ist die Predigt überhaupt da, wenn sie uns Anweisung gibt und unser Leben verändert? Und ich möchte euch einfach einladen, im Gebet Gott zu fragen, wo ist meine Aufgabe? Wo ist meine Verantwortung? Wo bin ich gefordert, andere anzuleiten, zu begleiten, ihnen Gutes zu tun, ihnen den Weg zu zeigen? Und ich wünsche mir einfach, dass wir einander tragen können, einander begegnen können und einander segnen können zu dem Dienst, den Gott für uns vorbereitet hat. Ich möchte für uns beten. Vater im Himmel, wir sind nicht Produkte des Zufalls, sondern wir wissen aus deinem Wort, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass uns alles zugefallen ist. Unsere Familie, unsere Ehepartner, unsere Kinder, der Beruf, in dem wir leben, der Ort, an dem wir wohnen, das Haus, in dem wir sein dürfen. Alles ist uns zugefallen, weil du es uns geschenkt hast und weil du einen Plan damit hast. Herr, lass uns verantwortungsvolle Verwalter der reichen Gaben sein, die du uns geschenkt hast, damit dein Reich gebaut werden kann. Und ganz egal, ob ich ein kleines, ein großes Zahnrad sein darf im Getriebe, ganz egal, ob man mich sieht oder nicht sieht, ganz egal, was andere über uns denken, Herr, lass uns die Aufgabe, zu der du uns bestimmt hast, erfüllen, damit dein Reich gebaut werden kann. Danke, Vater im Himmel, dass du uns segnest. Und dass wir den Segen, den wir von dir empfangen, weitergeben dürfen. Danke, Vater im Himmel, für die Liebe, die in unseren Familien wachsen kann und wird, wenn wir in Verantwortung unsere Aufgaben erfüllen. Wenn wir bereit sind, etwas mehr zu tun, als unbedingt gefordert ist. Wenn wir bereit sind, aus Liebe aufeinander zuzugehen. Und wenn wir spüren, dass wir geliebt werden, weil du uns Liebe geschenkt hast. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel. Du warst großzügig in meinem Leben. Und das macht mich dankbar, glücklich und froh, diese Liebe, diese Freude weiterzugeben.